Hallo und herzlich willkommen zum Unstoppable Together Podcast, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sind mitten in Teil 2. Wer letzte Woche schon eingeschaltet hat, weiß, dass der Dennis neben mir sitzt. Wer gerade das Video schaut, sieht auch, dass er neben mir sitzt. Wir sitzen nämlich im Academy-Studio hier von Seibert und reden über das Thema AI. Wir haben letzte Woche schon ganz viel darüber gesprochen, wo AI Stand heute schon Nutzen bringen kann, was Vorteile sind, was Nachteile sind, wo wir uns auch technologisch gerade schon bewegen. Wir haben ein bisschen auch über Player natürlich gesprochen am Markt, die es gerade gibt, und haben so eine leichte Vermutung abgegeben, in welche Richtung es sich mal bewegen könnte. Und wir haben auch schon so ganz leicht über die Zukunft gesprochen, wenn AI vor allem ausführende Tätigkeiten übernimmt. Aber erst nochmal, Dennis, recht herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Flo.
Ja, wenn ihr mehr über Dennis erfahren wollt, hört euch die Folge von letzte Woche an. Das macht auf jeden Fall Sinn, bevor ihr diese Folge hier hört. Wir werden alles in den Shownotes unten verlinken, damit es einfacher für euch ist. Und wenn ihr uns mal live sehen wollt, wird auch der YouTube-Link unten drin sein. Dann dürft ihr gerne einmal switchen und uns dort dann anhören oder auch entsprechend einmal sehen. Wir sind letzte Woche stehen geblieben bei dem Thema, wo können die Leute so ein bisschen starten? Wo ist gerade so State of the Art im deutschen Mittelstand? Du hast schon gesagt, es gibt schon sehr viele, die eigentlich neugierig sind, Dinge auch tun, sehr produktiv tun, aber dass wir uns auch im sehr guten Mittelfeld befinden, wenn man so ein bisschen die Welt sich auch anschaut, und wir aber trotzdem noch mutiger sein können, also noch mehr machen können, und dass es vor allem auch viele Leute gibt, die noch gar nicht viel machen oder noch eigentlich viel zu wenig machen. Wir haben ja auch sehr darüber gesprochen, wo könnte in 2-3 Jahren AI mal sein oder was könnte AI für uns als Organisation dann auch mal bedeuten, und dass es jetzt wichtig ist, eigentlich diese Erfahrung schon zu sammeln, um dann in 2-3 Jahren das auch einzusortieren. Zum einen, bringt mir das wirklich etwas, aber auch diese Erfahrung, also die technologische Kompetenz zu haben, vielleicht auch an diesem Punkt schon sein zu können, dann eben neben diesem Plan, was am Ende stattfindet, also die ausführende Tätigkeit, dass aus einer Meeting-Dokumentation vielleicht auch die Aufgabe wirklich dokumentiert wird von der AI, eher auch so in diese Rückschlüsse dann gehen kann. Ich weiß gar nicht, wie wir die Phase nennen, wir haben, glaube ich, keine Kategorisierung so richtig dran geschrieben, aber dass die AI halt auf Basis dieser Aufgaben oder dieses, man könnte mal eventuell Tätigkeiten sozusagen Sachen vorbereitet und sagt so, hey, zu einem Vertriebstermin bereite ich halt automatisiert Daten vor zu Personas, zu Quartalszahlen, obwohl das gar niemand als Aufgabe definiert hat, weil ich halt weiß, okay, das ist vielleicht wertvoll für diese Runde und so weiter. Also diese Schritte dann auch zu schließen. Da sind wir Stand heute noch nicht, werden wir aber sicherlich irgendwann hinkommen. Jetzt aber mal Richtung so Transformation in diese Arbeitswelt herein. Mhm. Wir kommen aus dieser Welt keine AI und wollen in die Welt AI switchen. Da hast du ja auch ganz viele Kunden auch schon mitbegleitet oder zumindest erlebt, die das gemacht haben. Vielleicht mal so ein bisschen anfangen. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn ich jetzt mit AI anfangen möchte?
Naja, im Grunde genommen brauchen wir eine Datenbasis. Das heißt, wenn man jetzt noch nichts digitalisiert hat, sollte man damit anfangen. Ja, weil irgendwoher müssen die Daten kommen, mit denen du dann eben die Unternehmens-KI füttern möchtest, und aus nichts kommt nichts. Das heißt, man braucht dann Zugriff auf diese Daten. Das Spannende ist, dass da wiederum viele, viele neue Themen entstehen, weil viele alte Themen entstehen, ja, aber neue Themen für die jeweiligen Unternehmen. Und da können wir zum Glück auf ein riesiges Set an Erfahrung zurückgreifen, so Unternehmen wie auch deine sind dann dazu in der Lage, eben beratend zur Seite zu stehen und zu schauen, okay, wo können wir da anfangen und was wäre da der nächste beste Schritt jeweils. Ich glaube tatsächlich, dass es immer noch viele Unternehmen gibt, die da noch Potenzial haben, sich stärker und besser da an der Stelle aufzustellen, was die Datenhaltung angeht. Auch im Hinblick darauf, dass viele, viele andere Systeme nicht in gemeinsame Systeme zusammenlaufen. Also man kann ja viel digitalisieren, aber wenn man ganz viele Silos hat, hilft das einem auch nicht weiter. Das heißt, die Daten müssen irgendwo zusammenkommen. An der Stelle sei auch gesagt, dass die großen Player an der Stelle das auch erkannt haben und dann genau für dieses Thema Datenmanagement-Software anbieten und Lösungen, die genau darauf abzielen, die Daten zusammenzuziehen und nutzbar zu machen. Und das ist dann eine riesige Herausforderung, die man dann auch erstmal stemmen muss.
Ja, also Hausaufgaben, Step 1, Digitalisierung, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ist es leider nicht, das kennen wir alle zu gut, vor allem alle Berater da draußen, Beraterinnen da draußen kennen das nur zu gut. Und vor allem, schafft keine Datensilos. Also wirklich mal ein Appell an euch da draußen, denkt auch mal an die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ich weiß, der Server unterm Schreibtisch, der ist nett und die Datenkontrolle dahinter klingt super. Aber macht euch wirklich mal Gedanken darüber, was bedeutet das für die Zukunft für mich? Also habe ich dann noch Schnittstellen in andere Systeme rein und in welche Systeme habe ich die überhaupt noch? Oder habe ich dann ein System geschaffen, was eine Blackbox ist, wo eine AI später auch gar nicht mehr drauf zugreifen kann? Und seien wir mal ehrlich, fast alle AI-Lösungen werden später nur mit Cloud-Lösungen zusammenarbeiten. Das ist ja Stand heute schon recht viel. Es gibt natürlich AI-Lösungen, die auch mit On-Premise-Software sehr gut zusammenarbeiten, keine Frage. Ja. Diese hybride Welt gibt es, aber die meisten Sachen sind für die Cloud-Lösungen da draußen implementiert. Das heißt, ihr werdet nicht drum herum kommen, euch Gedanken zu machen, wie eure Digitalisierung mit der Cloud letztlich auch aussieht.
Ja, dabei sei auch gesagt, wäre es wichtig zu analysieren, wenn man jetzt irgendwie Schmerzen damit hat, alles in die Cloud zu schieben. Ja. Dann zu analysieren, was denn alles eigentlich in die Cloud sollte. Ja, und es kann immer noch Teil einer Datenstrategie sein, dass man nicht alles in der Cloud haben möchte. Die Herausforderung ist dort eben dann zu determinieren, was denn in die Cloud soll und das dann auch tatsächlich dann in die Cloud zu schaffen. Und Thema Datensilo, damit sind nicht gemeint die Herumpf-Tabellenkalkulationen, weil die sind schnell digitalisiert, in Anführungszeichen, in der heutigen Welt. Man bringe sie dann in ein Google Workspace, man bringe sie in ein SharePoint oder in OneDrive for Business und dann sind sie verfügbar. Ja, das ist nicht das Thema, sondern tatsächlich die unzugänglichen Systeme, die für irgendeinen Fachbereich total sinnvoll sind, zumindest in dem Moment der Anschaffung und der Implementierung und danach dann halt eben nicht mehr. Alles, was darüber hinausgeht, eben nicht mehr, weil sich die Daten nicht weiterverarbeiten lassen.
Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass alles einfach in die Cloud per se muss und es alles besser wird. Das ist, glaube ich, eine sehr pauschale falsche Aussage, sondern es ist schon sehr zu prüfen, welche Systeme setze ich wo ein. Aber es ist definitiv immer zu prüfen, gibt es eine Cloud-Lösung und bringt mir die Cloud-Lösung auch in Zukunft etwas? Also denkt da auch ganz vielleicht genau. Einfach mal 1-2 Jahre auch im Voraus, bevor ihr jetzt das On-Premise-System oder eine Digitalisierungslösung implementiert, die vielleicht auch wieder nur eine Halbwertszeit von einem Jahr vielleicht hat und dann eben nicht mehr auf die Gegebenheiten. Also
absolut.
Es geht um diese jetzt schon Erfahrungen sammeln, jetzt schon digitalisieren Elemente. Also wenn ihr da jetzt schon nicht seid, dann seid ihr eigentlich schon ja nicht 5 Minuten zu spät, sondern ihr seid schon deutlich eigentlich zu spät. Ihr müsst jetzt anfangen, diese Hausaufgaben zu machen, aufzuholen, um dann eben auch mit den ganzen AI-Elementen, mit diesem Boost auch zu starten. Also es gibt ja kaum eine Branche, die nicht am Fachkräftemangel leidet. Wir haben überall zu wenig Leute. Es wird die nächsten 5 bis 10 Jahre sehr viele Leute geben, die ja auch in den Ruhestand gehen. Das heißt, es wird nicht besser werden. Und es gibt einfach unfassbar viele Aufgaben. Also wenn ihr mal an euren Alltag denkt, ich will jetzt unterstellen, aber ich vermute mal, dass ihr euch alle nicht langweilen werdet. Und wenn ihr jetzt irgendwie so 10%, 20%, 30% der Tätigkeiten automatisieren könntet, werdet ihr, glaube ich, alle sehr froh da draußen. Also ich wäre auch sehr froh, wenn ich das auch noch tun könnte. Du wahrscheinlich genauso.
Absolut.
Und dafür brauchen wir eine gewisse Grundlage.
In genau.
Diesen Change-Prozess, den wollen wir jetzt mal so ein bisschen besprechen, wie wir dort reinkommen als Organisation. Also Hausaufgaben, wir haben jetzt digitalisiert. Check haben wir gemacht, wir sind digitalisiert. Wir haben auch einigermaßen strukturierte Daten schon geschaffen, zum Glück. Jetzt wollen wir mit AI anfangen. Mhm. Was passiert so in der Regel?
Naja, im Grunde genommen gibt es viele Dinge, die passieren können. Was tatsächlich mal so zurückgespielt wurde, waren Ängste von Mitarbeitern. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie die und die Aufgabe übernommen bekomme von der KI, dann werde ich ja obsolet. Da gibt es dann auch viele Diskussionen mit dem Betriebsrat, aber eben auch Themen rund um eben Recruiting beispielsweise, die dann aufkommen können. Sind zum Beispiel Stellenbeschreibungen richtig formuliert, wenn man sie generieren lassen würde oder lässt. Da gibt es viele, viele Aspekte, die da reinspielen, aber es sind viele Ängste, die damit reinspielen. Und ich glaube, das, was am häufigsten eben auch hilft, ist Trainings, Schulungen, sozusagen familiarize. Ja, ich hänge halt in einem amerikanischen Unternehmen, es tut mir leid. Also es ist im Grunde genommen die Aufgabe zu schauen, den Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und zu schauen, was ist denn tatsächlich dahinter? Was wird denn für eine Aufgabe gegebenenfalls übernommen, in Anführungszeichen? Sind das ganze Aufgabengebiete oder ist es einfach nur eine lästige Teilaufgabe beispielsweise? Das Zuordnen von Rechnungen ist so ein Thema. Ja, da gibt es schon so unzählige verschiedene Lösungen am Markt und dennoch ist es etwas, was häufig immer noch diskutiert wird, weil die Legitimität des Mitarbeiters in Frage gestellt werden könnte. Und das sind Themen, die tatsächlich dazu führen können, dass auch so ein Projekt scheitert.
Ja, die Angst, die mitkommt auf jeden Fall. Ich will gar nicht unterstreichen, dass es nicht Jobs gibt, die dadurch wegfallen oder vielleicht sogar wegfallen könnten, gänzlich sogar. Ich glaube aber, dass es sehr häufig eine sehr unbegründete Angst ist, dass sich aber das Rollenprofil der Leute sehr häufig verändern wird. Damit muss man, glaube ich, klarkommen, dass sich da ein Wandel ja angestoßen hat und der auch nicht mehr wegzudenken ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an unsere Organisation denke, Wir haben eine Handvoll Content Creator, die Inhalte erstellen, dessen Aufgabe es war, Inhalte zu erstellen bisher. Und jetzt gibt es die KI, jetzt lässt man sich relativ viele Inhalte natürlich auch durch KI generieren. Und die sitzen immer noch alle hier. Mhm. Die sind alle nicht gekündigt worden, obwohl wir es alle schaffen, jetzt über
KI. Sowas aber auch.
Sowas Komisches aber auch, genau. Also wir können uns alle Texte plötzlich über KI generieren lassen. Aber das Profil der Leute hat sich etwas verschärft. Also wir stellen sozusagen nicht mehr alle eine Anfrage mit, hey, schreib mir mal Text Y, sondern wir stellen viel mehr Anfragen, okay, wie sieht denn das jetzt unter Branding-Geschichten aus? Wie ist denn unsere typische Sprache? Was für Wörter verwenden wir? Haben wir nicht ein paar Guidelines? Also die arbeiten viel mehr strategisch seither. Natürlich schreiben die weiterhin auch Texte, weil globale Sachen geschrieben werden müssen. Mhm. Aber die sind viel tiefer in dem Game plötzlich drin, weil sie sagen, okay, jeder erstellt plötzlich Texte. Das heißt, wir haben ganz andere Anforderungen auf einmal. Und wir müssen ganz anders strategisch an dieses ganze Thema herangehen. Und die entwickeln sich sozusagen jetzt gerade persönlich alle weiter. Weg von diesem, ich schreibe reine Texte, hin zu, ich gucke eher strategisch drauf. Also ich definiere, was macht Seibert aus? Wie sieht unser Branding aus? Welche Claim haben wir? Welche Wörter verwenden wir? Wie könnten solche Prompts in KI-Lösungen dann auch aussehen? Also was tippe ich dort ein? Wie mache ich die Leute auch fit dazu? Wie können solche Texte weiterverarbeitet werden? Wie komme ich zu schnellen Ergebnissen? Also auch so Trainings sozusagen an die Leute an die Hand zu geben und den ihre, ich sag mal, die Wichtigkeit hat sich sogar nochmal komplett verändert. Also sie sind heute noch viel wichtiger, als sie davor waren, als sie Texte geschrieben haben. Weil den Impact, den sie haben, der ist plötzlich viel größer, weil sie den nicht mehr für, hey, ich stelle eine Anfrage, ich hätte gerne einen Text, Impact messbar, einen Text auf der Webseite, gibt einen Blogartikel, kann ich messen, welchen Impact das hatte, wie viele Leute haben es aufgerufen, wie viel Geschäft habe ich vielleicht durch diesen Artikel generiert, etc., kann ich sehr leicht messen. Aber jetzt können die halt plötzlich 450 Leute fit machen, Texte schreiben zu lassen oder Texte generieren zu lassen für alle möglichen Anwendungsfälle. Das heißt, der Impact vervielfältigt sich auf einmal.
Absolut.
Und diese Chance wird immer gar nicht so krass gesehen, sondern die Angst dahinter, dass dieser Job von diesen Content-Creatern wegfallen könnte, ist gefühlt viel höher, zumindest das, was man so in den Medien wahrnimmt, anstatt die Chance zu sehen, dass die einen viel größeren Impact erzeugen könnten.
Du hast ja tolle Schlagworte genannt. Wir haben zum einen natürlich Entwicklung, persönliche Entwicklung, ja, fitter machen, finde ich super, weil dazu korrespondierend Training, ja. Du hast im Grunde genommen genau diese Herausforderungen in den Unternehmen jetzt, weil wenn man diese ganze Entwicklung mitmachen möchte, wenn man nicht am Ende des Tages hinten dran sein möchte bei dieser Entwicklung, dann ist es eben entscheidend, dass wir Mitarbeiter die Möglichkeit auch dazu geben, sich weiterzuentwickeln. Das zu erkennen, ist dann Aufgabe des Unternehmens, ist Aufgabe der Führung, zu schauen, okay, welche Potenziale haben wir denn dadurch? Und dann eben diese richtigen Stellschrauben zu setzen, dass im laufenden Betrieb, weil die Welt dreht sich ja normalerweise auch weiter, ja, dann im Betrieb zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir da? Haben wir Trainingsmöglichkeiten? Haben wir die Möglichkeit, in irgendeiner Form den Menschen im Unternehmen Zeiträume einzuräumen, damit sie sich da fitter machen können? Und dann geht es auch darum zu schauen, in welche Richtung sie sich dann weiterentwickeln. Weil auch im Falle von AI ist es eben so, dass da gibt es nicht irgendwie das Training AI. Ja, da gibt es so viele Teilbereiche, in die man dann hineinschnuppern kann. Und dann ist es eben Teil dieser Transformationsstrategie zu schauen, okay, welche Mitarbeiter eignen sich für welche Bereiche und wo wäre da der Mehrwert?
Ja, ihr merkt schon wieder, es ist kein reines IT-Projekt, auch wenn es wieder eine Technologie ist, die ich hier ausrolle. Es ist großes Change Management in Organisationen, wo wir auch über viele kleine Side-Themen schon wieder sprechen. Also sind Leute bereit, ihre Rolle auch zu verändern? Ich mache jetzt seit 20 Jahren Texte, jetzt will ich auch im 21. Jahr immer noch Texte schreiben, plötzlich eher strategisch zu arbeiten. Das hat viel mit Wandelbarkeit einer Organisation und auch jeder einzelnen Person in dieser Organisation zu tun. Da ist Personal natürlich sehr stark involviert. Du hast schon gesagt, die Führungskräfte haben da eine sehr hohe Verantwortung, diese Themen auch voranzutreiben. Da sprechen wir noch gar nicht von technologischen Change in dem Moment, wo wir sicherlich auch gleich nochmal sehr tief einsteigen können, was das bedeutet, sondern wir sprechen von der ganzen Organisation, diesen Fit zu erreichen, diesen Wandel auch einzugehen und auch diese Entscheidung zu treffen unter Ungewissheiten, weil ich habe ja etwas Ungewisses und ich weiß ja gar nicht, was da rauskommt, ich weiß auch nicht, was die KI letztlich mit mir macht und da mutig zu sein, ist, glaube ich, so der erste Schritt, den man eingehen muss und auch zu verstehen, dass es ein Change-Prozess ist, den ich nicht einfach mal so, hey, übrigens, hier ist Copilot, viel Spaß damit. Genau. Jetzt seid ihr alle viel produktiver, wir können auch 5% der Mitarbeitenden entlassen und der Umsatz steigert sich auch noch um 30%. Jetzt wird alles besser, das ist per se falsch, das passiert natürlich nicht.
Ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass es dann solche Auswüchse gibt, ja, weil ich möchte jetzt auch einfach mal die Theorie in den Raum werfen, dass Wirtschaft oder die Wirtschaft an sich per se nicht intelligent ist, ja. wir reagieren eben häufig auf Unwegsamkeiten oder Herausforderungen und schauen, was daraus wird. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie bisher damit umgegangen wurde, dann sehen wir relativ viel Unsicherheit am Markt, aber auch Aufbruchsstimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich das dann tatsächlich manifestiert, wie sich das auch auf mögliche Kündigungswellen manifestiert. Was sind das denn auch, wenn es dazu kommen sollte, ja, was ein großes Konjunktiv wäre, ja? Welche Rollen sind denn betroffen? Und sind das die, die dann adaptiert sind? Oder sind es die, die es nicht sind? Und was lässt sich denn alles adaptieren und werden da vielleicht auch die falschen Schlüsse von den Unternehmen gezogen?
Ja, das werden wir ja sehen. Das ist vielleicht jetzt auch sehr viel Zukunftsdenken und Schwarzmalerei vielleicht sogar, die man jetzt auch tätigen könnte hier an der Stelle.
Ja, sicherlich, ja.
Die Spekulation lassen wir vielleicht mal aus. Ich glaube, der Standpunkt ist klar, es gibt ein großes Potenzial unter Ungewissheiten. Und was die Ungewissheiten sind, ist letztlich auch nochmal die Frage, was wir auch einfach nur durch Zeit und Herausfinden letztlich erfahren werden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Technologie auch drauf schauen, jetzt gibt es ja, wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, wie viele Millionen verschiedene Lösungen es gefühlt schon gibt am Markt. Wie fange ich denn am besten an? Also was sind denn so die ersten Schritte? Klar, irgendwie Texte generieren lassen über einen KI-Chatbot wären so das Erste, was man wahrscheinlich macht. Wir haben jetzt sehr viel auch über diese integrierten Lösungen gesprochen, dass die natürlich mir diesen großen Boost natürlich geben, ne? Gemini, Copilot zum Beispiel. Das ist natürlich so eine Lizenzkauf und zack, kann ich loslegen. Aber was kennst du bei deinen Kunden? Was machen die sonst noch so drüber hinaus?
Naja, das ist auch unterschiedlich. Das ist auch wieder branchenabhängig, klar. Was häufig halt gemacht wird, sind eben Textgenerierungen, ja, die den Alltag einfach erleichtern. Vielleicht muss man eine nicht so schöne Nachricht jemandem überbringen und kann sich dann aufhübschen lassen durch das typische Large Language Model, sei es jetzt Copilot, Gemini oder ChatGPT. Das spielt da keine Rolle. Aber das ist tatsächlich etwas, was tagtäglich mehrfach genutzt wird. Dann natürlich das Abrufen von Wissen. Ja, also wir sprechen da tatsächlich auch nicht nur von Informationen, sondern interpretierter Informationen. Und dann sind wir im Wissensbereich. Und wenn man sich jetzt mal so diese Wissensmanagement-Pyramide nochmal irgendwie vor Augen führt, wo wir ganz unten im Prinzip Zeichen und Daten haben und ganz oben eben Wissen oder Weisheit, ja, dann würde man sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass man Weisheit erreicht durch diese Technologie. Kann ein Trugschluss sein, weil wieder ist man da an der Stelle die validierende Kraft. Aber was Unternehmen häufig verwenden, sind eben die generative Texte und dann eben auch basierend auf den eigenen Daten. Und dann sind wir eben in diesem spannenden Bereich, eben nicht nur diese allgemeinen Funktionen zu verwenden, tatsächlich Dokumente und Präsentationen, Tabellenkalkulationen und auch schlichtweg Rohdaten, die dann im Unternehmen dann herumkursieren und verfügbar sind, für sich dann nutzbar zu machen. Und dann hat man eben auch die Themen, die ich beim letzten Podcast auch schon erwähnt habe, wie zum Beispiel das Generieren von Informationen, die ich dann wiederum selber präsentieren kann, basierend eben auf verfügbaren Daten. Und da wird es dann spannend, ja, mit den eigenen Daten tatsächlich zu arbeiten.
Gibt es bestimmte Bereiche bei deinen Kunden, also zum Beispiel Controlling, Kundensupport, Produktion, die das schon stärker einsetzen oder die Vorreiter sind? Also wo fangen die meisten an?
Das ist tatsächlich so, dass man das meiste eben in den, ich sag mal, administrativen Rollen hat, ja, oder in den typischen Schreibtischjobs. Produktion an sich eher weniger, wobei es da eben auf die, wenn man jetzt zum Beispiel auf Produktionsplanung schielt, dann natürlich auch so etwas hat, wie zum Beispiel man generiert oder man hat Platinen, die man herstellt, und da möchte man irgendwie schauen, dass man da möglichst gut die Lieferzeit dann abpasst und die richtigen Marktdaten verwendet, um gut bestmöglichen Preis zu erzielen. Das sind so Themen, die dann tatsächlich in der Produktion tatsächlich dann vor Ort passieren. Was halt insbesondere viel passiert, ist halt Controlling. Ja, da passiert richtig viel. Vertrieb passiert relativ viel. Das, wie gesagt, diese typischen Bürostuhl-Hengst-Jobs sind am stärksten davon betroffen.
Also Texte schreiben, Daten auswerten, die genau. Relativ viel. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Branche, die noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, oder das ist Branche, eine Abteilung, und das ist sehr viel so Kundenarbeit, Kundensupport, also da, wo ich sozusagen sehr interaktiv unterwegs bin, wo Schnelligkeit auch zählt, wo ich aber eigentlich schon super viele Daten habe. Also gerade wenn ich ein Produktionsunternehmen bin, ich stelle irgendwas her. Ich habe die Dokumentation, ich habe die Produktionsdaten, ich habe Informationen vielleicht über vorausplanende Daten. Ich weiß, wann welche Releases kommen, wann welche Produkte kommen, wann welche Lieferzeiten eingehalten werden. Und ich habe ja den Kundensupport. Das heißt, Leute, die mir Anfragen stellen. Ich habe die Antworten von den Agents in dem Kundensupport. Das heißt, ich habe schon Erklärungen, ich habe sehr viele Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Gamechanger von KI, was Geschwindigkeit und Datenauswertung angeht, wo ich einfach dem Agent zum Beispiel sehr viele Hilfestellungen geben kann, was die Lösung des Kunden sein könnte, weil ich vielleicht auswerte, was Produkte er schon hat, welche anderen Tickets er eingesetzt hat, welche Fragen er gestellt hat. Ich sozusagen weiß, sitzt da vielleicht schon ein Techniker vor mir, dann kann ich vielleicht auch sehr technisch antworten. Sitzt da vielleicht eher eine Endanwenderin vielleicht sogar vor mir oder ein Endanwender, der vielleicht eher selten am Rechner sitzt, dem muss ich vielleicht ganz andere Antworten geben. Das heißt, die KI kann mir da schon Vorschläge machen, welche Art und Weise Sprache ich verwenden sollte. Er kann in die Dokumentation reinschauen, vielleicht sogar in die kundenspezifische Dokumentation in dem Moment reingucken, wenn es um Speziallösungen vielleicht dann geht, der mir dann einfach sagt, so guck mal, bei dem Kunden wurde das und das implementiert, das kann nicht funktionieren oder Folgendes passiert einfach auf Basis der Dokumentation oder die Entwickler haben irgendwas dokumentiert, das da gerade in der Version Bug gibt. Frag doch mal den Kunden, welche Version er einsetzt, vielleicht ist es dann das Problem. Das sind alles Dinge, die vorher so ein Agent, also ein Bearbeiter oder Bearbeiterin dieses Tickets manuell herausfinden musste. Insofern, je nachdem, wie strukturiert die Daten auch vielleicht vorhanden waren. In der Regel ist es eher ein bisschen unstrukturierter vorhanden. Und da ist, glaube ich, ein großer Produktivitätsboost, wo KI einfach sehr schnell durch Analyze unterstützen kann, weil sie einfach Daten auswerten, die Daten haben und auch die unstrukturierten Daten auswerten können und dem Agent schon mal Vorschläge geben können. Das ist die Agent-Seite und dann gibt es natürlich noch die Seite desjenigen, der das Support-Ticket überhaupt erst aufgemacht hat, der im Zweifel vielleicht schon gar nicht mehr zu diesem Ticket kommt, weil er, während er das Ticket eintippt, schon so viele Lösungsvorschläge bekommt, Videos vorgeschlagen bekommt, die transkribiert wurden, vielleicht auch in verschiedenen Sprachen. Da gibt es das Video halt nur in Englisch und dann sagt derjenige, ja, sorry, ich kann leider kein Englisch. Und da wird das Video halt instant in dem Moment für ihn halt auf Deutsch übersetzt und dann kann er sich trotzdem dieses Lösungsvideo angucken und muss das Support-Ticket gar nicht mehr aufmachen.
Also die kurze Reaktion darauf ist einfach ja, Punkt. Das wäre die Kurzversion. Tatsächlich kann ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da gibt es mehrere Kunden, die ich dann auch unterstütze in dem Feld, wo es genau um diese Themengebiete geht. Ja, und dann beschränkt sich das nicht nur auf Softwareentwicklung, was jetzt das Thema war, sondern eben auch auf produzierende Unternehmen. Weil auch die haben Supportanfragen natürlich, wo es dann darum geht, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Wie baue ich etwas auf? Wie stecke ich etwas zusammen? Und das sind Themen, die je nach Produkt und je mehr Produkte es werden, die man vielleicht angeboten hat, auch historisch gesehen, die dann an der Stelle, ja, da kommen Fragen auf, die beantwortet werden wollen. Und dann kann man zum einen natürlich den Support Agent damit dann, ja, ein Werkzeug an die Hand geben, damit diese Fragen schnell geklärt sind. Zum anderen kann man auch den Support entlasten, indem man viele dieser Fragen direkt klären kann. Sei es mit einem intelligenten Chatbot oder einer intelligenten Telefon-Chatbot-Lösung, die bereits dann natürlich darauf antworten kann. Und da unterstreiche ich das natürlich, weil wenn wir jetzt solche Telefon-Chatbots aus der Vergangenheit kennen, man denke da an die Deutsche Bahn beispielsweise, und man schreit dann quasi irgendwann nur noch den Zielnamen in Hörer rein, damit der Chatbot einen versteht. Wir sind sozusagen über diese Zeiten hinaus. Und wir haben eine wunderschöne Entwicklung in der Hinsicht, weil wir eben die Sprache erkennen, wir können Sprache in Text umwandeln, wir können diesen Text dann wiederum verwenden, um eigene Modelle dann zu befragen zu den Informationen des eigenen Unternehmens. Wir haben mit den multimodalen Modellen einen fließenden Übergang. Das heißt, wir haben in der Hinsicht eine wunderbare Entwicklung zur Entlastung vieler Teams. Und ein wichtiges Thema ist da wieder Datenklassifikation, weil wir haben beispielsweise jetzt, was die Produktentwicklung angeht, vielleicht gibt es demnächst ein neues Release, vielleicht gibt es da neue Features, aber vielleicht möchtest du das gar nicht verraten. Und das ist dann teilweise dann wieder Thema Digitalisierung, Datenklassifikation und Tagging, was wiederum super wichtig wird wieder. Klar,
da musst du dir Gedanken machen, welche Daten lässt du auch einspielen oder verwendest du auch für diesen Case dann am Ende. Du hast zwei Dinge angesprochen, die ich gerne mal im Detail auch durchsprechen würde. Ich glaube, einer der Boost-Elemente liegt daran, dass wir nicht mehr nur Text haben, sondern die KI in der Lage dazu ist, Ton, Bild, ein Video, aufgenommene Sprache etc. einfach ganz natürlich zu verarbeiten und das in einer Geschwindigkeit, die früher so nicht möglich war.
Nicht da gewesen,
und
ja.
Ist es völlig egal, was für ein Material ich habe. Also wenn mir jemand halt ein Video geschickt hat oder 5 Minuten, dann musste ich halt diese 5 Minuten durchgucken. Und ich war in dem Moment auch nicht in der Lage, das zu dokumentieren. Aber im Zweifel muss ich dieses Video nicht mal mehr gucken, weil die AI mir durch die Transkripierung es zusammenfasst und das Problem des Kunden sozusagen schon auf einen Nenner runterbricht und ich nachher das bearbeiten kann. Das ist natürlich auch gefährlich, falls das falsch interpretiert wird etc. Aber gehen wir mal davon aus, die KI macht das komplett richtig.
Ja.
Dann spare ich zum einen eine Menge Zeit, ich kann viel mehr Informationen einbetten und ich kann auch ganz anders antworten. Ich kann demjenigen vielleicht sogar auch sagen, okay, ich will dem vielleicht gar nicht textlich antworten, sondern ich antworte, gebe die Lösung sozusagen vor. Und die KI geht nachher hin und erstellt demjenigen vielleicht ein Erklärvideo automatisiert durch eine KI-Lösung, die integriert ist, wo derjenige dann vielleicht sogar eine Bildschirmpräsentation angezeigt bekommt, wo er jetzt gerade hinklicken muss. Und das muss ich ihm jetzt gar nicht mehr manuell aufnehmen, sondern ich kann für seinen individuellen Case die Lösung sozusagen KI-generiert ihm vorgeben und kann ihn auch persönlich ansprechen und vielleicht sogar in seinem Look, mit seinem Logo vielleicht das sogar noch machen. Das ist auch noch ein schöner Faktor, den man dann dem entbieten kann. Das ist sicherlich etwas, wo die meisten Kunden noch gar nicht sind. Es gibt ganz wenige Kunden, die in diesem Stadium der AI-Integration schon sind. Aber das ist etwas, wenn ihr da draußen zuhört, wo man hin kann. Und wie toll ist das für einen Kunden, wenn ich so einen Support bieten könnte? Weil das ist etwas, das könnt ihr menschlich niemals abbilden. Es kann sich niemand hinsetzen und können ein Video aufnehmen, explizit für den einen Kunden. Und dann würde mir komplett die Geschwindigkeit verlieren. Klar kann ich alles machen, aber bis ich dann einen Kunden geantwortet habe, dann ist der Kunde sogar sauer, obwohl er so ein cooles Video bekommen hat, weil die Geschwindigkeit viel zu langsam ist. Und da ist AI natürlich super, wenn ich sowas integriere und auch diese ganzen Mittel nutze und ja, einfach diese verschiedenen Assets, sage ich mal, die entstehen können von dem Kunden natürlich aus, dass ich ihm die aber auch 1:1 wieder zurückspiegeln kann.
Da haben wir genau den Punkt der Limitierung der Wahrnehmung eines Menschen. Ja, wir können vieles interpretieren, wir können viele Ideen haben. Ich sag mal, der kreative Prozess eines Menschen ist durch eine AI nicht abbildbar. Aber wir haben mit der unbegrenzten Wahrnehmung, die Computersysteme nun mal haben können, und dann diese Interpretation dieser, ja, wie du es ja auch gerade gesagt hast, eine vollkommene Verdrehung der Möglichkeiten, weil bisher mussten wir immer alles dem Computer geben. Ja, wir mussten, damit wir zum Beispiel ein Gespräch in irgendeiner Form nutzen konnten, brauchten wir eine Transkribierung, die im Zweifel, ich denke dann nur an die Arzthelferin, die da sitzt und die Sprachaufnahme des Arztes dann nochmal abtippen musste. Ja,
ja, vollkommen obsolet heutzutage.
Absolut, ja. Und wir sind eben jetzt bereits Schritte weiter, weil nicht nur die Transkribierung da ist, sondern wir können passend zu den Patientendaten im Grunde genommen, können wir dann Zusammenfassungen generieren. Wir haben eine Interpretation der Daten. Und das ermöglicht vollkommen andere Dimensionen in der Menge der Dinge, die wir erledigen können. Ja, nochmal der Disclaimer an der Stelle. Natürlich müssen Systeme, die Patientendaten verarbeiten, sehr streng geprüft sein.
Ja, ich glaube, Patientendaten ist ein sehr,
das ist ein sehr besonderer Fall, Thema,
gerade in Deutschland.
Aber nicht nur in Deutschland, also allgemein tatsächlich, auch wenn es bereits Systeme gibt, die da unterstützend wirken. Ich glaube, eine Vollautomatisierung werden wir da nie erleben, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten. Aber die wird wahrscheinlich immer menschlich validiert werden müssen. Mal gucken, wann die ersten Flugzeuge von alleine fliegen. Das wird auch noch so ein spannendes Thema. Aber das Thema ist tatsächlich hier, wie viel wir erledigt bekommen. Und das ist noch nie da gewesen. Ich komme mir jetzt schon vor wie bei so einer Apple-Produktpräsentation. Ja, das beste iPhone aller Zeiten. Ja, das haben wir jedes Jahr. Aber im Grunde genommen ist es das. Ja, und wir haben einen unglaublichen Sprung in dieser Hinsicht hingelegt.
Ja, und auch nicht nur an Geschwindigkeit. Also das eine ist ja immer auf sich selbst zu schauen, wie produktiv kann ich sein. Andererseits aber auch, welchen Service kann ich in dem Moment anbieten? Also wie glücklich kann ich den Kunden an so einer Stelle auch machen, genau. Was ich menschlich gesehen durch die Ressourcen, die ich habe, die 8 Stunden am Tag, die ich arbeite, gar nicht alleine hinbekommen kann. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, wo wir sehr mutig jetzt anfangen sollten, solche Cases aufzumachen, die natürlich ein Invest bedeuten. Also keine Frage, das sind alles Dinge, die es nicht out of the box einfach so zu kaufen gibt, wo ich einfach sage, hey, ich drücke einen Knopf, kaufe eine Lizenz und dann läuft das auf einmal, sondern das sind ja immer eure Daten. Das heißt, da muss eine KI trainiert werden auf eure Daten. Diese Anwendungsfälle müssen gebaut werden. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen will. Das Thema Agents, KI-Agents in diese Richtung. Also ich kann das jetzt unter verschiedenen Begriffen zusammenfassen. Also immer sozusagen einen KI-Bot, vereinfacht gesagt, der etwas ausführt am Ende des Tages. Mhm. Also ich fange sozusagen an mit meinen Daten, etwas zu generieren, programmieren, je nachdem, in welcher Umgebung ich mich befinde, der dann wieder Dinge für mich tut. Zum Beispiel für den Kunden ein Customer Care Agent zu sein oder dem Kunden Produktfragen zu beantworten oder ihm im Alltag zu unterstützen bei irgendetwas. Ich denke da auch, gerade zum Pflegebereich gibt es ja auch schon die ersten KI-Bots, wenn man jetzt wieder an den privaten Bereich denkt, die dann ja auch wieder nicht nur geschriebenen Text verarbeiten können, sondern ja auch analysieren können. Zum Beispiel, ist jetzt jemand gerade hingefallen, weil er Bild verarbeiten kann oder bricht jemand irgendwie anders. Ich meine, die Uhren, die wir anhaben, die können mittlerweile auch die Herzfunktion messen und können im Zweifel sogar sagen, falls jetzt einer von uns einen Herzinfarkt bekommt, das ist jetzt keine KI-Lösung dahinter, aber man kann sehr viele Rückschlüsse sozusagen ziehen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal spannend, wenn Organisationen dann anfangen, sich auf Basis der Daten, die ich dann habe, in meinem Copilot drin oder in Vertex AI bei Google zum Beispiel, anfangen, eigene Produkte zu bauen.
Das ist tatsächlich der nächste Schritt sozusagen, wenn wir jetzt nochmal so auf diese Transformationskette schauen, ja, für Unternehmen. Nicht nur eben die Bots oder typischen Modelle zu nutzen, die out of the box dann existieren, ja, sondern eben auch etwas Eigenes zu schaffen. Und ich im Grunde genommen wollen wir jetzt auch gar nicht vorgeben, was da alles möglich ist. Ja, wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren noch erleben. Aber da ist eben spannend, auf welcher Basis man das macht. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema Daten. Ja, da schließt sich halt immer der Kreis. Ja, irgendwoher müssen ja die interpretierbaren Daten kommen. Keine Ahnung, so ein bildverarbeitendes System, das erkennt, dass jemand hingefallen ist. Irgendwoher muss ja diesem Modell gesagt worden sein, das ist jetzt ein hingefallener Mensch, auch mal ein Notarzt. Das ist etwas, was mit der Zeit immer mehr kommen wird. Aber tatsächlich bekommen wir auch immer mehr Modelle an die Hand, die uns da unterstützen, solche Systeme zu bauen. Und wir haben am Markt, der übrigens stark florierend ist, immer mehr Anbieter dafür. Und es gibt mittlerweile Webseiten, die sind darauf spezialisiert, eben diese Modelle anzubieten. Und bei den großen Hyperscalern hat man dann auch eine regelrechte Bibliothek an verschiedenen Modellen, die man nutzen kann und auf deren Basis man dann eigene Lösungen bauen kann. Und die hat dann auch niemand anderes. Das ist dann tatsächlich die eigene Lösung, basierend auf den eigenen Daten.
Richtig, genau. Also da geht es auch ein bisschen antrainieren der eigenen KI. Gerade wenn ich jetzt Krankenkassendaten anfüttern würde wollen, Kundendaten etc. Das sind ja alles Individualdaten, die ich habe, die dann vielleicht kombiniert mit einer vorhandenen LLM hintendran, dass ich sage, okay, ich habe da die Basis, der versteht, der kann sozusagen reden, der ist einigermaßen menschlich. Bloß ich habe meine Daten und die kann ich miteinander kombinieren dann. Und dann kann, glaube ich, sehr viel dabei rauskommen, wenn der Mensch natürlich immer noch dann auch sagt, okay, was soll vorgegeben werden, was soll passieren, was ist der Output? Und ich glaube, diese KI-Agents, die werden wir die nächsten, du hast schon gesagt, Monate, Jahre, ich glaube eher Monate, werden wir da, glaube ich, sehr, sehr viele Lösungen sehen. Atlassian hat das auch gerade angekündigt, diese KI-Agents, dann eben diese ausführenden Elemente hinten raus auch zu haben. Und da kann so ein, keine Ahnung, es kann nachher Tausende von diesen Agents nachher geben, die teilweise bis zu ganz kleinen Anwendungsfällen einfach nur erfüllen, wo ich wirklich einfach einen Agent habe, der eine einzige Sache perfekt kann.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich programmiere den halt nur, um ein UML-Diagramm zu zeichnen. Und der ist dann der UML-Experte schlechthin. Und den kann ich dann alles fragen. Also sobald ich sozusagen irgendwas habe, weiß ich, am Ende wird dieser Agent aktiviert. Und der ist dann vielleicht in der Wertschöpfungskette auch nicht der einzige Agent. Es gibt ganz viele Agents, bis dieser Agent sozusagen greifen muss. Also ich muss vielleicht irgendwie ein Projekt machen, ich muss irgendwas designen. Und irgendwann komme ich an so einen Punkt, wo ich vielleicht die KI frage, wie stelle ich denn das jetzt am besten dar? Und dann sieht der UML-Agent sozusagen, hey, guck mal, jetzt bin ich dran, jetzt weiß ich sozusagen die perfekte Darstellungsform für deine Daten, die du mir gerade hier gegeben hast. Und jetzt erkläre ich dir alles dazu, warum das UML-Diagramm das Beste ist, wie das aufgebaut ist, warum ich das jetzt so designt habe. Du kannst mich jetzt auch fragen, was diese Knotenpunkte hier bedeuten. Du kannst mich jetzt von mir aus auch noch fragen, so weiterführenden Agent technisch dann, ob das vielleicht eine Unternehmenspräsentation dazu haben willst. Dann wird der nächste Agent sozusagen aktiviert, der dann getriggert wird, der dann halt auf Basis dessen dann halt eine Präsentation baut. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch über kurz anstatt über lang erleben werden, dass diese Agents in diesen Alltag eingreifen und eben für genau diesen einen Anwendungsfall gebaut wurden.
Ja, also da sprichst du was Wichtiges an, die Spezialisierung sozusagen an der Stelle. Wir haben momentan noch den Trend zu den großen, Anführungszeichen fetten Modellen, aber tatsächlich liegt da, glaube ich, auch die Zukunft. Auch aus einem anderen Aspekt heraus, den wir noch gar nicht angesprochen haben, und zwar dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Weil all diese Prompts, die wir abfeuern, jede Anfrage, die da irgendwie ankommt im Rechenzentrum, kostet Strom. Dieser Strom ist nicht umsonst. Ja, dafür passieren andere Dinge. Und da hängen auch verschiedene andere Aspekte dran, nämlich nicht nur eben die Verarbeitung, sondern auch eben die gesamte Infrastruktur, die dann irgendwie erhalten werden muss. Wir stehen vor riesigen Investitionen in dieser Hinsicht. Vor ein paar Wochen wurde angekündigt, dass beispielsweise jetzt in dem Fall Microsoft und OpenAI gemeinsam eine Art Supercomputer bauen wollen im Wert von 100 Milliarden Dollar. Das sind Dimensionen, die man sich eigentlich an der Stelle gar nicht so richtig vorstellen kann. Und Gleiches gilt ja auch für die anderen Hyperscaler, die immens investieren. Ich glaube, der größte Player, der sich da freut, ist an der Stelle Nvidia. Ja, die
sieht man am Aktienkurs.
Ist noch keinem aufgefallen, glaube ich. Aber tatsächlich ist das mit der Spezialisierung durchaus ein Mittel, um dem ein bisschen dagegen zu wirken. Weil jedes Mal ein riesiges Modell anzusprechen und zu sagen, löse mir bitte diese spezielle Aufgabe, kostet eben mehr. Und kleinere Modelle kosten weniger. Und das ist tatsächlich etwas, was insbesondere in den kommenden Evolutionsstufen viel häufiger zu sehen sein wird.
Ja, definitiv. Also diese Effizienz der Digitalisierung müssen wir natürlich alle betrachten. Das machen die Großen ganz bestimmt. Aber wenn man so Microsoft, Google, Amazon, Meta sich anguckt, die bauen Rechenzentrum ohne Ende nacheinander hinten dran, weil sie gar nicht hinterherkommen, das schnell genug aus dem Boden zu stampfen eigentlich. Und spätestens jetzt bei so einer Zahl wie 100 Milliarden, die Microsoft da angekündigt hat, wobei man auch hinterfragen muss, ob sie das nachher wirklich auch tun, so viel zu investieren. Aber das ist eine Dimension, also die werden nicht nur 1 Milliarde investieren, vielleicht investieren sie nachher nur 80, aber das ist trotzdem eine gigantische Zahl, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und daran sieht man erstmal, wie viel Potenzial Player wie Microsoft da drin sehen und auch bereit sind zu investieren, wie viel Kapital das auch bindet die nächsten Jahre bei Microsoft, um diesen technologischen Fortschritt auch nicht zu verlieren an der Stelle, den sie teilweise auch haben durch Copilot in der Zusammenarbeit mit OpenAI. Und das wollen die natürlich nicht verspielen und die wollen weiter am Markt bleiben und natürlich auch mitmischen und tolle neue Dinge bauen. Und klar, da wird viel investiert und da merkt man, also spätestens jetzt sollte man als Organisation merken, da passiert ein bisschen was. Da darf ich mich nicht abhängen lassen. Und wenn ich da nur irgendwie, weiß ich nicht, 1.000 Euro im Jahr investiere, dann investiere ich halt wahrscheinlich einfach auch zu wenig, um zumindest zu erfahren, ob es mir einen Vorteil bietet. Es geht jetzt gar nicht darum, über den Podcast hier zu sagen, hey Leute, ihr müsst AI machen. Und dann wird die Zukunft besser. Sondern es geht darum, dieses Neue auszuprobieren und zu prüfen, was macht das mit meinem Business? Kann ich das gebrauchen? Wahrscheinlich, Klammer auf, irgendwie schon, Klammer zu. Aber es kann keiner von uns, weder wir beide noch jemand anders, beantworten, wie das in 5 Jahren aussehen wird. Und das Einzige, was wir, glaube ich, sehr voraussagen können, ist, wenn ihr Stand heute nichts tut, dann werdet ihr in 5 Jahren auf jeden Fall an diesen Punkt zurückdenken und sagen, Mist, hätte ich doch mal was getan.
Ja, das sind halt so Themen, die lassen sich auch so schnell nicht wieder aufholen. Also tatsächlich lassen sie sich zwar aufholen, aber es ist tatsächlich mit vielen Widrigkeiten dann auch verbunden. Habe ich denn die richtigen Leute im Unternehmen dafür? Habe ich dann die Infrastruktur dafür? Dann steht man im Prinzip da, wo wir angefangen haben mit dem Talk. Ja? Was ist denn im Prinzip Voraussetzung dafür, damit zu mischen? Und dann fängt man eben dort an, wo andere vor 5 Jahren waren. Und das lässt sich nicht einfach so hochdrehen. Ja? Das dauert dann auch seine Zeit. Und dann, ich sag mal, das Aufbauen solcher Kompetenzen bedarf eben gewisser Zeit.
Zweifel habe ich die Mitarbeitenden schon gar nicht mehr, weil die bei mir nicht mehr arbeiten wollen, weil wir keine KI-Lösung einsetzen. Das Antrainieren von Daten ist auch kein Akt, wo ich nur 5 Minuten Daten reinkippe und dann sind die Daten antrainiert, sondern das sind teilweise auch hochkomplexe Prozesse. Also jetzt, wir haben über sehr einfache Dinge gesprochen, wo ich PDF-Dateien vielleicht reinkippe und sage, hey, das sind all meine Rechnungen, jetzt machen wir was damit. Okay, das ist relativ easy, das kriegt eine KI relativ schnell hin. Aber wenn wir jetzt eher mal von den kompletten Produktionsdaten der letzten 20 Jahre sprechen, dass ich die analysieren will oder mein Sprachmodell antrainieren will auf meinen Slang, auf meine Daten, die ich habe, vielleicht in verschiedenen Sprachen auch noch und so weiter, mein Intranet vielleicht mit reinbringen will und so weiter, dann ist das nicht in 5 Minuten gemacht, sondern das sind teilweise sehr, Stand heute noch sehr schwierige, komplexe Prozesse, die da auch teilweise stattfinden, wo ich nicht einfach nur einen Importknopf drücke und am Ende kommt was Tolles raus, sondern ich brauche da Spezialisten, die diese Modelle mit mir zusammen antrainieren. Häufig brauche ich da externe Hilfe und das kann ich nicht durch Geld aufholen. Ich kann das nicht bis ins Endliche beschleunigen. Klar, ich kann größere Hardware kaufen und so weiter, aber auch das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also aufholen ist immer schwierig.
Ja. Absolut. Und dann ist halt eben die Frage der Relevanz. Ja, bin ich denn noch am Markt relevant? Und das erkennen vielleicht auch irgendwann meine Kunden und schauen sich dann vielleicht auch nach einer neuen Lösung an. Das passiert so schnell wahrscheinlich nicht Giganten wie eine SAP oder sowas. Ja, aber wenn wir jetzt irgendwie im kleineren Maßstab schauen, wie zum Beispiel Mittelstand, wo es dann viele Player auch geben kann, die etwas Ähnliches anbieten wie ich und dann zu schauen, okay, was ist denn mein Differenzierungsfaktor? Ja, bin ich schneller in der Delivery, bin ich schneller am Adaptieren, kann ich die Kundenanforderungen schneller erfassen und schneller abliefern. Es geht halt am Ende des Tages immer um Geschwindigkeit und dann, wie schnell ich am Markt bin.
Allein die Kollaboration intern auch anzustoßen.
Absolut,
also auch die KI
ja,
zu sagen, hey, ich arbeite jetzt am Folgenden. Was bedeutet das denn in dieser Organisation? Also würde ich einfach diese sehr einfache in den Wald reinrufen Frage. Und die KI kann halt gucken, okay, das hat vor 2 Jahren schon jemand bearbeitet, das war der Output, folgende Person arbeitet jetzt gerade daran. Wir haben übrigens schon ein Team in Asien sitzen, die machen das schon seit 2 Jahren, die haben folgende Fortschritte erzielt. Also diese ganze Kollaborationselemente, dass ich sozusagen intern Rückfragen stellen kann, die ich so meinen Kollegen und meine Kolleginnen fragen müsste, in dem, sagen wir mal, sehr abgespeckten Raum, wo ich mich gerade befinde, vielleicht Sprache, Land, Team, Ort. Die KI hat sozusagen die komplette Organisation ja im Blick und da kann ich dann auch sehr spezifische Fragen zu stellen. Haben wir denn schon mal eine Entscheidung zu Y getroffen? Warum machen wir denn gerade das? Wie sieht die Organisationsform aus? Wer ist denn hier der Experte für zum Beispiel? Also so einfache Fragen auch, die teilweise sehr schwer in den Unternehmen da draußen umzusetzen sind. Also wenn ihr jetzt zuhört, ihr werdet das wissen, sowas wie ein Expert Finder hat nicht jeder da draußen. Und so ganze Wissensplattformen aufzubauen, sind auch viele dran gescheitert und haben eigentlich eher nur so Wiki-Gedanken umgesetzt und eher sehr statische Inhalte dokumentiert. Aber Inhalte zu Menschen zu verknüpfen, eher diese fluiden Inhalte, das Dynamische in irgendeiner Form zu haben, das ist schwer zu erfassen. Und da kann, glaube ich, KI auch nochmal so einen Boost einfach geben, wo ich der natürlich interagieren kann. Also das ist sicherlich etwas, was viele gar nicht so stark machen. Wenn man Stand heute schon so einen Chatbot benutzt, wollen viele einfach sagen, generiere mir den Text Y unter Parameter A. Ich stelle sehr bewusste Fragen auch. Ich sage gar nicht, stelle mir den Kontext A, sondern ich frage sehr häufig, stell dir das Szenario Y vor, das ist die Zielgruppe. Was für Fragen müsstest du mir jetzt stellen, dass ich dir die richtigen Daten zum Beispiel auch gebe? Also das machen auch gar nicht so viele, so rum zu fragen, weil dadurch kriege ich erstmal mit, okay, an welchem Punkt ist denn die KI gerade? Welche Fragen stellt sie mir? Wie intelligent sind die? Wie oberflächlich sind die? Dadurch kriege ich auch mit, dass wenn ich den Prompt jetzt abgegeben hätte, auch eine sehr oberflächliche Antwort rausgekommen wäre. Wenn ich ihn andersherum frage, welche Frage würdest du mir stellen? Und dann kann ich ihn wieder anfüttern und kann ihm mehr Kontext mitgeben, bis ich an einem Punkt bin, wo ich denke, er ist schlau genug. Dann kann ich ihm auch sagen, okay, jetzt erstell halt den Text.
Ich finde das Beispiel mit dem Expert Finder zum Beispiel ganz toll, weil das auch nochmal herausstecht, dass Menschen wichtig sind im Unternehmen. Also die KI ist unterstützend unterwegs. Also sie ist der Kompagnon, Co-Pilot nennen wir es ja. Wir haben damit im Prinzip ein Tool an die Hand bekommen, das uns ermöglicht, produktiver zu sein, wenn wir es richtig einsetzen und zu verstehen, was sind die aktuellen Limitierungen und welche sind es nicht. Was kann ich damit umsetzen? Und ganz klar hervorzuheben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Experten in einem bestimmten Bereich brauche, kann ich danach fragen. Es ist nicht die KI, die ich als Experten befrage. Ja, es ist die KI, die ich befrage, die am Ende des Tages die mir die Information liefert, um zum Ziel zu kommen. Und bis wir an dem Punkt sind, dass wir eben genau das haben, dass die KI in die Umsetzung geht, und zwar so tiefgreifend, dass der Mensch an der Stelle nahezu obsolet wird an vielen Punkten, an dem sind wir noch nicht. Und Stand heute nicht. Ja, man weiß nie, was nächste Woche präsentiert wird. Aber letzten Endes ist davon auszugehen, dass wir nicht obsolet werden. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das
sind schon fast schöne Schlussworte, dass wir nicht obsolet werden. Das würde ich unterstreichen. Also ihr merkt, man kann so viel machen. Es gibt so viele Dinge zu betrachten. Wir haben jetzt 2x fast 50 Minuten oder ich glaube sogar mehr gesprochen. Und ich glaube, wir könnten noch weiter reden darüber. Aber ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal einen Cut. ihr merkt, wir haben super viele Aspekte angesprochen. Es gibt super viel, was ihr heute schon tun könnt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr diese Schritte teilweise schon gegangen seid oder Erfahrung habt oder auf Basis unserer Aussagen jetzt hier sagt, so, jetzt habe ich total Bock, jetzt probiere ich Copilot oder Gemini von Google aus oder eben von Microsoft aus. Schreibt mir doch einfach mal an modernwork@seibert.group oder schreibt dem Dennis oder mir doch einfach auf LinkedIn. Die Profile werden wir in den Shownotes verlinken. Teilt uns auch mal unsere Erfahrung mit. Oder wenn ihr sagt, hey, ich setze schon Copilot ein, dann habt ihr hier einen Experten, den ihr anschreiben könnt. wenn ihr Gemini einsetzt, dann vielleicht eher mich anschreiben. Aber wir interessieren uns auf jeden Fall über die Erfahrung, die ihr bereits schon gesammelt habt. Seht ihr das ganz anders von den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben? Denkt ihr, oh, ihr seid aber viel zu optimistisch oder viel zu schwarzmalerisch oder hey, ihr lebt noch 3 Jahre zurück oder ihr seid schon 3 Jahre voraus. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und auch über eine Bewertung dieses Podcasts, wenn euch das gefallen hat vom Thema her. Auch wenn ihr sagt, hey, redet doch mal über etwas anderes als AI, dann schreibt mir auch sehr gerne mal. Ich kann nur sagen, Dennis, es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ja, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr oder so nochmal wieder und dann schauen wir mal, wo die AI dann steht, ob die Theorien, die wir teilweise aufgestellt haben, wahr sind. Oder ob wir am gleichen Punkt stehen und eigentlich kaum einen Schritt vorwärts gekommen sind.
Wir werden es sehen. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir hier das Gespräch zu führen. Und wie Flo schon gesagt hat, einfach anschreiben. Wir sind da. Wir sind erreichbar.
Wir freuen uns. Schönen Tag noch. Ciao.
Tschüss.